Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da geht es heute um die Raumsonde JUICE auf ihrem Weg zum Jupiter und seinen Monden. Außerdem ein Blick auf die Maßnahmen, die Polen derzeit gegen die starke Vermehrung der Goldalge und das daraus resultierende Fischsterben in der Oder ergreift. Und so haben sich die frühe Erde und das Leben auf ihr gemeinsam entwickelt und gegenseitig beeinflusst. Mein Name ist Claudia Neumeier. Hallo.
À tous les délais, attention pour le décompte final. 3, 2, 1, top.
So hat es sich angehört, als sich die europäische Raumsonde JUICE vor über einem Jahr am 14. April 2023 auf dem Weg zu Jupiter gemacht hat. Man könnte fast meinen, allzu weit hat sie es noch nicht geschafft. Denn heute Abend wird sie der Erde einen kurzen Besuch abstatten, also dorthin zurückkehren, wo ihre Reise begann. In der vergangenen Nacht war sie bereits auf Stippvisite beim Mond. Warum eine Raumsonde scheinbar kreuz und quer durchs halbe Sonnensystem taumelt und dabei erstmals ganz neue Flugmanöver ausprobiert, das erklärt Guido Meyer.
Ihre Reise dauert. Erst 2031 wird Europas Raumsonde JUICE ihr Ziel erreichen, das Jupiter-System. Daher auch ihr Name, Jupiter Icy Moons Explorer. Dort käme JUICE jedoch nie an, würde sie sich für ihre Anreise nicht den Gesetzen der Himmelsmechanik bedienen. Die besagen, Planeten können durch ihre Schwerkraft vorbeifliegende Sonden abbremsen oder beschleunigen.
Wir haben schon die Gravitation der Venus, der Erde und die des Mars ausgenutzt. Aber diesmal bedienen wir uns zusätzlich der Anziehungskraft des Mondes. Das ist neu. Der Mond ist eine Art Bonus. Indem wir zunächst seine Schwerkraft ausnutzen, verbessern wir die Effizienz des darauf folgenden Erdvorbeifluges.
And the fact that we add the moon will improve the efficiency of the Earth's gravity assist.
Diese Flugbahn hat sich Arnaud Boutonnet vom Europäischen Satellitenkontrollzentrum ESOC in Darmstadt ausgedacht. Er ist der Missionsanalyst von JUICE. Zwar hätte solch ein Manöver im Prinzip auch ohne den Mond funktioniert. Der Planet Erde ist massereich genug, um eine Raumsonde umzulenken. Aber
when we invented it, we realized that we could save propellant.
Beim Berechnen der Bahn fiel uns auf, dass wir Sprit sparen können. Entfernen wir den Mond aus der Flugbahn von JUICE, müssten die Bordtriebwerke mehr arbeiten. Das bedeutet mehr Treibstoff und damit weniger Platz für Wissenschaft an Bord.
So if you remove the moon, you have less propellant, you can do less science.
Und so sei JUICE, wie berechnet, vergangene Nacht in etwas mehr als 700 Kilometern Entfernung am Mond vorbeigeflogen, erklärt Angela Dietz, Flugleiterin der Mission und Chefin der Nachtschicht.
Es war so ein bisschen kritisch, weil wir sind ja direkt am Vollmond vorbeigeflogen. Wir kamen von hinten, von der dunklen Seite des Mondes, waren dann auch für eine halbe Stunde hinter dem Mond, hatten keinen Funkkontakt und wir waren auch in einer Finsternis.
Die Solarpaneele konnten in dieser Zeit keinen Strom produzieren. Aber auf die Bordbatterien von JUICE war Verlass. Die können nämlich weit länger als eine halbe Stunde ohne ständige Zufuhr von Sonnenlicht überleben.
Wir haben dann auch eine kurze Pause gemacht, sind rausgegangen und haben dann zum Mond geschaut und wussten, okay, dahinter ist jetzt gerade JUICE.
Und wo der Mond schon mal auf dem Weg war, konnten die Ingenieure der ESA auch gleich testen, ob die Hardware mitspielt und die Experimente später bei den Monden Jupiters auch wie gewünscht funktionieren werden.
Wir haben alle wissenschaftlichen Instrumente eingeschaltet und auch noch zusätzliche Kameras. Diese haben alle Fotos generiert, die ziemlich spektakulär aussehen, finde ich. Da gibt es ein kleines Video auch, so wie man dann sieht, wie der Mond dann vorbeiwandert. Und man sieht auf einigen Bildern auch die Erde im Hintergrund.
Auf die bewegt sich JUICE derzeit zu. Das zweite Flyby heute Nacht werde in einer etwa 10-mal größeren Entfernung stattfinden, als der Mond vorbeiflog, erklärt Angela Dietz.
Ziemlich genau zu Mitternacht, deutscher Zeit, fliegen wir dann an der Erde vorbei. Das ist mit einem höheren Abstand, mit fast 7000 Kilometern. Da werden wir auch wieder den Funkkontakt verlieren und das wird viel länger werden, das wird 8 Stunden werden. Wir fliegen über den Pazifik rüber. Wir müssen den Satelliten sonst drehen, um den Funkkontakt zu halten. Der Aufwand ist zu groß. Die nächste Antenne, die wir benutzen, ist dann in Norsha in Australien. Morgen früh werden wir dann wieder den ersten Funkkontakt haben und dann schauen, wie es gelaufen ist.
Läuft alles wie berechnet, ist JUICE danach auf ihrem Weg zum Jupiter ein Stückchen vorangekommen. Als nächstes steht im August des kommenden Jahres ein Vorbeiflug an der Venus auf dem Flugplan.
Guido Meyer war das. JUICE wird die Erde heute also gegen Mitternacht in 7000 Kilometer Entfernung passieren. Wir ändern jetzt mal die Flughöhe und begeben uns auf nur noch 400 Kilometer. Und zwar auf die ISS. Die Internationale Raumstation wurde vor kurzem zum Forschungsobjekt einer wissenschaftlichen Disziplin, die man dort oben im Weltraum erstmal nicht erwartet, nämlich der Archäologie. Die gilt mit ihren Ausgrabungen, die weit in die Geschichte der Menschheit zurückblicken, als eine zutiefst irdische Wissenschaft. Kürzlich aber hat ein internationales Forschungsteam die erste archäologische Studie aus dem Weltraum präsentiert, und zwar mit Daten von der ISS. Um was es dort ging und was die auf den ersten Blick ungewöhnlichen Untersuchungen ergeben haben, berichtet Lucian Haas.
Am Anfang stand eine Art Trotzreaktion, erzählt Justin Walsh, Archäologe an der kalifornischen Chapman University.
Die Inspiration für dieses Projekt war, dass Archäologen ausdrücklich davon ausgeschlossen sind, sich als professionelle Astronauten zu bewerben. Wir haben uns gefragt, warum sind sie so sicher, dass sie nicht wissen wollen, was wir ihnen sagen können?
Nun hatte Justin Walsh erklärtermaßen keine Ambitionen, selbst Astronaut zu werden. Aber in Diskussionen mit seiner australischen Kollegin Alice Gorman war schon vor Jahren die Frage aufgekommen, ob archäologische Arbeitsweisen nicht auch fern der Erde eine Rolle spielen könnten.
Wir haben darüber nachgedacht, wie sich traditionelle archäologische Untersuchungstechniken in kreativer Weise so umgestalten ließen, dass wir gar nicht vor Ort sein müssten, um Beobachtungen zu machen.
Heraus kam die Idee, auf der Internationalen Raumstation ISS einmal eine im übertragenen Sinn stichprobenartige Ausgrabung durchzuführen, um mehr über die Kultur und den Alltag der kleinen Astronautengemeinschaft im All zu erfahren. Natürlich nicht mit echten Grabungsarbeiten. Die methodische Anpassung war, Astronauten sollten 60 Tage lang jeden Tag Fotos von immer denselben 6 festgelegten Orten innerhalb der Raumstation machen. Darunter ein Bereich für Wartungsarbeiten, ein Essbereich, eine Wandfläche neben dem Durchgang zur Toilette und so weiter. Allein durch die Analyse, welche Gegenstände auf den Fotos jeweils zu sehen sind, wollten Walsh und Gorman Rückschlüsse ziehen, wie diese Bereiche der ISS in dieser Zeit tatsächlich genutzt wurden.
Bei einer traditionellen archäologischen Untersuchung graben wir in der Erde und legen Erdschichten frei. Und wir betrachten alle Objekte und Strukturen, die wir in jeder dieser Schichten finden, als chronologisch miteinander verbunden. Im Fall der ISS sehen wir die Fotos wie Schichten an. Jedes Foto stellt eine Momentaufnahme dar und so können wir von Tag zu Tag beobachten, welche Objekte erschienen oder verschwunden sind, sich bewegt oder ihre Ausrichtung geändert haben. All das gibt uns einen Einblick in das, was in dem 24-Stunden-Zeitraum zwischen den einzelnen Fotos dort passiert ist.
Die Fotoserie für die erste archäologische Studie im Weltraum hat eine ISS-Besatzung im Jahr 2022 geschossen. Bisher haben Walsh und sein Team die Bilder von 2 der 6 beobachteten Standorte ausgewertet. Bahnbrechendes ist dabei erwartungsgemäß nicht herausgekommen, aber überraschende Erkenntnisse zu Details des Astronautenalltags.
Wir haben bemerkt, dass diese beiden Bereiche nicht so genutzt werden, wie wir erwartet hatten.
Ein für Wartungsarbeiten vorgesehener Bereich diente hauptsächlich als Lagerplatz für alle möglichen Gegenstände. Und an der Wand im Durchgang zur Toilette hing fast immer das Waschkit eines Crewmitglieds offen herum. Offenbar fehlte dafür eine passende Ablage. Solche Beobachtungen könnten vielleicht helfen, das Design künftiger Raumstationen besser auf die Bedürfnisse der Astronauten hinzuzuschneiden, so Justin Walsh.
Ich hoffe, dass wir zeigen können, dass Sozialwissenschaften wie Archäologie und Anthropologie ihren Teil zur Lösung technischer Probleme in der Raumfahrt beitragen können. Man muss auch die sozialen und kulturellen Umstände oder den Kontext von Handlungen betrachten, um eine optimale Lösung zu finden.
Über Archäologie in der Raumfahrt, Lucian Haas war das. 2 Jahre ist es ja, dass in der Oder tonnenweise tote Fische trieben. Der Grund für das Sterben? Eine Goldalge hatte sich explosionsartig vermehrt. Die setzte ein Toxin frei, das die Fische und viele andere Flussbewohner getötet hat. Dass es überhaupt zu einer so massiven Algenblüte kam, lag wohl daran, dass ein polnisches Erzbergwerk salzige Abwässer in den Fluss eingeleitet hat. Auch 2023 und auch dieses Jahr hat sich die Goldalge wieder massiv vermehrt. Innerhalb der vergangenen 2 Wochen hatten polnische Behörden insgesamt 77 Tonnen verendeter Fische geborgen. Und sie haben Maßnahmen ergriffen, die Algenblüte einzudämmen. Etwa die Einleitung von Wasserstoffperoxid in einen Kanal, der mit der Oder verbunden ist. Welche Vor- und Nachteile diese Maßnahme haben könnte, darüber habe ich mit Jan Köhler, Forschungsgruppenleiter am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, gesprochen. Auf meine erste Frage, warum es jetzt, 2 Jahre später, schon wieder so viele Goldalgen in der Oder gibt, antwortete er, dass sich ja an den Bedingungen vor Ort seit 2022 nichts geändert habe. Die Salzkonzentrationen seien immer noch sehr hoch.
Hinzu kommt ja noch, dass einige ihrer Fraßfeinde jetzt ausgefallen sind. Also vor 2 Jahren wurden ja ganz viele Muscheln vergiftet, die jetzt keine Algen mehr wegfiltrieren können. Natürlich erholen die sich auch allmählich, aber die sind ja nicht so mobil. Die brauchen halt sicherlich so an die 10 Jahre, bis die wieder einigermaßen ihren Stand von vorher erreicht haben. Bei den Fischen geht das schneller, weil die können ja wandern, die kommen dann halt aus anderen Gewässern und besiedeln die Oder wieder. Aber bei Muscheln ist das halt eingeschränkt, ne?
Und Polen hat jetzt schon einige Maßnahmen ergriffen, um diese Algenvermehrung zu hemmen, wieder einzudämmen. Unter anderem die Einleitung von Wasserstoffperoxid in den Fluss. Warum das?
Also die Goldalge, die stammt ja, schon vor 2 Jahren war das ja so und jetzt ist es immer noch so, stammt aus verschiedenen kleinen oder sehr großen auch Speicherbecken, in denen diese salzhaltigen Abwässer in Oberschlesien erstmal zwischengelagert werden sozusagen und die sind offensichtlich ideale Brutstätten für diese Goldalge. Und aus einem dieser Speicherbecken kommen die Goldalgen dann eben auch über die Klotnica in die Oder rein und in der Klotnica wurde jetzt halt versucht, diese Quelle sozusagen zu verstopfen, indem man die Goldalge dort dann tötet. Das Problem dabei ist, dass das Wasserstoffperoxid halt keinen Unterschied macht zwischen Goldalgen und irgendwelchen anderen Lebewesen. Die schädigt alle gleichermaßen. Und außerdem ist das eben ein starkes Oxidationsmittel. Damit werden sämtliche organische Verbindungen, also auch was so an Pestiziden oder Arzneimitteln oder sonst was im Wasser gelöst ist, werden damit dann auch oxidiert und dabei entsteht möglicherweise irgendetwas, was wir nicht wissen. Also niemand weiß, was aus diesem Cocktail an Chemikalien entstehen kann. Insofern ist das schon ein bisschen riskant.
Also könnte die Behandlung mit Wasserstoffperoxid möglicherweise sogar schlimmer sein als die Alge an sich?
Ja, das wissen wir nicht. Das wäre pure Spekulation. Der Vorteil ist ja, dass diese Klotnica nur einen ganz, ganz kleinen Teil zum Oderwasser beiträgt. Also in dem Moment, in dem dieses mit Wasserstoffperoxid behandelte Wasser in die Oder gelangt, wird es ja dort sehr stark verdünnt. Und wir werden hier also nichts davon mehr sehen, zumal Wasserstoffperoxid ja dann dadurch, dass es organische Substanzen oxidiert, am Ende dann zu Wasser wird, wenn man so will. Also da bleibt ja auch nicht viel übrig. Das ist ja nicht dauerhaft im Gewässer.
Eine andere Maßnahme, die Polen jetzt ergriffen hat, ist der Bau von Entsalzungsanlagen. Die Sache ist jetzt natürlich, das dauert. Wenn es denn jetzt diese Entsalzungsanlagen gibt, wie lange wird es denn dauern, bis der Fluss die ursprüngliche Salzkonzentration hat, also dass nicht mehr diese Bedingungen vorherrschen, dass dieses Algenwachstum so sehr begünstigt?
Das würde schnell gehen. Das Oderwasser wird ja ständig ausgetauscht sozusagen. Also innerhalb von ein paar Wochen ist das ja aus Oberschlesien in der Ostsee gelandet und in dem Moment kommt dann frisches Wasser sozusagen von oben nach und wenn da kein Salzabwässer mehr reinkommt, dann ist das Problem erledigt.
Sagt Jan Köhler, der am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei auch die Goldalge in der Oder erforscht hat. Die Erde ist ein im wahrsten Sinne des Wortes lebendiger Planet. Seit Jahrmilliarden ist ihre geologische Geschichte untrennbar mit der des Lebens verwoben. Moderne Analysetechniken zeigen jetzt ganz klar, dass man die beiden nicht getrennt voneinander betrachten kann. Und zwar von Anfang an. Das ist jetzt auch Thema auf der Goldschmidt-Konferenz in Chicago, der Weltgeochemiker-Konferenz. Dagmar Röhrlich berichtet.
Was man über die Umwelt der frühen Erde weiß? Sie war kein höllischer Ort, sondern fast von Anfang an lebensfreundlich. So scheint es flüssiges Wasser auf ihr schon rund 150 Millionen Jahre nach ihrer Entstehung gegeben zu haben. Und die Entstehung war vor 4,45 Milliarden Jahren. Dafür sind die Wissenslücken bei der Entwicklung des frühen Lebens gewaltig. Deshalb gehören Timothy Lyons und sein Team zu den Forschergruppen, die einen neuen Ansatz verfolgen.
Wir stützen uns auf zwei Beweislinien. Einmal vollziehen wir anhand des Genoms heute lebender Organismen den Stammbaum des Lebens nach. Das kombinieren wir mit der Geochemie, also mit indirekten Beweisen in den Gesteinen, wie die Spuren von mikrobiellen Stoffwechselprozessen oder, am beweiskräftigsten, Verschiebungen in den Isotopen.
Denn ob Kohlenstoff, Stickstoff oder Schwefel, Leben neigt dazu, die leichtere der jeweiligen Isotopenvariante einzubauen. Die Evolution neuer Stoffwechselwege lässt sich dann in den Gesteinen ablesen, weil sie Elementkreisläufe beeinflussen. Deshalb können Hightech-Analysen verraten, wann frühe Lebensformen entstanden sind, wie sie die Umwelt beeinflussten, wie sie andererseits auf die Umwelt reagierten und wann die Lebensformen einen globalen ökologischen Fußabdruck entwickelten. Und so nahm sich das Team die sauerstoffproduzierende Photosynthese vor.
Aufgrund geochemischer Daten denken wir, dass die biologische Sauerstoffproduktion durch die Cyanobakterien vor rund 3 Milliarden Jahren einsetzte. Und damit stimmen auch die genetischen Daten überein. Sie stimmen sogar schockierend gut überein. Sie sind unabhängig voneinander und das ist erstaunlich.
Vor rund 2,3 Milliarden Jahren verließen die Cyanobakterien dann ihre ökologische Nische und begannen, die Welt zu dominieren. Beim Wie scheint den Analysen zufolge der Planet selbst die zentrale Rolle zu spielen.
Ein Großteil der Geschichte der Sauerstoffanreicherung und damit auch der Evolution des Lebens und der Atmosphäre ist direkt oder indirekt mit der Plattentektonik verbunden. Wenn Kontinente kollidieren, entstehen Gebirge. Die verwittern und das holt Kohlendioxid aus der Atmosphäre und kühlt das Klima. Die Verwitterung setzt auch Nährstoffe aus den Gesteinen frei, die ins Meer gelangen und dem Leben helfen. Brechen Kontinente auseinander, entstehen neue Meeresbecken. Das sind neue Lebensräume, in denen sich viel organisches Material ansammelt, was den Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre erhöht.
Das ebnete einerseits den Weg hin zur Entwicklung komplexeren Lebens und andererseits verdrängte es andere Stoffwechselwege. Mikroorganismen, die beispielsweise Methan produzieren und keinen Sauerstoff vertragen, sie hatten das Nachsehen. Für sie war diese Entwicklung eine Katastrophe, die sie auf lange Sicht ins Abseits drängen sollte, in geschützte Räume wie die Mägen von Kühen oder die tiefen Wasser im Schwarzen Meer. Dieses Wechselspiel von Planet und Leben vergleicht Timothy Lyons mit einem Tanz.
Leben kann die Umwelt verändern, aber die Umwelt auch das Leben.
But the environment also changes life.
Endgültig den gesamten Planeten dominieren konnte der Sauerstoff erst vor 400 Millionen Jahren, als die Landpflanzen als Produzenten dazukamen. Durch sie wurde dann so viel Sauerstoff erzeugt, dass er sogar die tiefsten Tiefen der Meere erreichen konnte. Er hatte es geschafft.
Über das Zusammenspiel von Bio- und Geochemie auf der jungen Erde, Dagmar Röhrlich war das. Weiter geht es jetzt mit Magdalena Schmude und den Wissenschaftsmeldungen.
Spinnen nutzen Glühwürmchen als Leuchtköder. Geht der Radspinne Araneus ventricosus ein männliches Glühwürmchen ins Netz, verändert sich das Muster von dessen Blinksignalen. Normalerweise geben Glühwürmchenmännchen Mehrfachblitze ab und nutzen dafür zwei transparente Bereiche an ihrem Hinterleib. Das lockt Weibchen an. Gefangene Männchen blinken dagegen nur einfach und mit einem Bereich, was dem Locksignal von Weibchen entspricht. Dadurch landen vermehrt andere Männchen im Netz, wie Forschende aus China beobachtet haben. Wie genau die Spinne diese Signalverschiebung bei den Männchen herbeiführt und warum sie ein Interesse daran hat, mehr Männchen als Weibchen zu fangen, ist bisher noch unklar, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Current Biology.
Bei einem Raketentest in Schottland hat es eine Explosion gegeben.
Das hat die deutsche Firma Rocket Factory Augsburg mitgeteilt, die als erstes europäisches Privatunternehmen eine selbstentwickelte Rakete ins All bringen will. Bei dem Test auf der schottischen Insel Arnst am Montagabend ging die erste Stufe der Rakete in Flammen auf. Als Ursache gibt das Unternehmen eine Anomalie bei der Zündung an. Die Gründe dafür sind noch unklar und sollen jetzt untersucht werden. Vor wenigen Monaten war ein erster Test erfolgreich verlaufen. Der Test der neuen Triebwerke jetzt sollte den ersten Start der Rakete vorbereiten. Der war laut Unternehmensangaben für den Herbst 2024 geplant. Die Vorbereitungen könnten sich jetzt aber verzögern.
Juristische Sprache soll die Autorität von Gesetzen vermitteln.
Gesetzestexte sind besonders sperrig und komplex. Warum das so ist, hat ein Forschungsteam aus den USA untersucht. Die Wissenschaftler ließen Nicht-Juristen Gesetzestexte zu Einbruch, Trunkenheit am Steuer und Brandstiftung verfassen und verglichen die Ergebnisse mit Texten, in denen die Testpersonen die jeweiligen Delikte lediglich beschreiben sollten. Dabei zeigte sich ein klares Muster. Die juristischen Texte enthielten besonders häufig Einbettungen in der Mitte von Sätzen, zum Beispiel Definitionen oder Begriffserläuterungen. Dieses Muster ist typisch für Rechtssprache, wie frühere Untersuchungen gezeigt hatten. Das deutet darauf hin, dass wir eine bestimmte Erwartung haben, wie Gesetze klingen und sie selbst reproduzieren, vermuten die Wissenschaftler im Fachjournal PNAS. Ein ähnliches Muster gibt es auch bei Zaubersprüchen, die in den meisten Fällen bestimmte Reime und altertümliche Begriffe enthalten. Beide Muster könnten historisch bedingt sein.
Exoplaneten enthalten mehr Wasser als gedacht.
Laut einer Modellrechnung von Forschenden der ETH Zürich ist der Großteil des Wassers nicht auf der Oberfläche von Planeten gesammelt, sondern befindet sich im Kern. Das Wasser ist zunächst in heißem Magma gelöst, aus dem die meisten der Planeten bestehen. Es bindet sich an flüssige Eisentröpfchen und sinkt mit ihnen in die Tiefe, bis beide den Kern erreichen. Dort erstarrt das Eisen und schließt das Wasser in den Kern ein, wo es dauerhaft gespeichert bleibt, schlussfolgern die Wissenschaftler im Fachjournal Nature. Astronomy. Die Wasserverteilung zu kennen ist wichtig, um astronomische Beobachtungsdaten zu interpretieren oder zu verstehen, wie Planeten entstehen und sich entwickeln. Auch der Erdkern enthält rund 80 Mal so viel Wasser wie die Ozeane auf der Oberfläche zusammen.
In der letzten Eiszeit wären die Menschen in Westeuropa fast ausgestorben.
Durch die Kälte veränderten sich Vegetation und Tierwelt so stark, dass die Population der Jäger und Sammler immer weiter zurückging. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Science Advances. Die Wissenschaftler hatten fossile Zähne von 450 Menschen untersucht, die zu dieser Zeit in ganz Europa lebten. Anhand typischer Merkmale wie Kamm und Rillen Muster auf der Zahnoberfläche konnten sie nachvollziehen, wie sich die Populationen im Verlauf der Eiszeit verändert hatten. Zu Beginn der Eiszeit waren sie noch gut vernetzt, doch als es kälter wurde, ging die Verbindung verloren. Der Ansatz, die äußere Form von Zähnen zu untersuchen, ist neu. Bisher wurde vor allem DNA aus Knochen isoliert, die ist aber nur noch selten zu finden, weil sie so instabil ist.
Sternzeit, 20. August. Der Mond überfährt Saturn. Gegen 22 Uhr steigen der noch fast volle Mond und Saturn Seite an Seite über den Osthorizont. Im Laufe der Nacht kommen sie sich immer näher, bis am frühen Morgen der Mond den Ringplaneten bedeckt. Der Mond zieht bei seinem ewigen Lauf rund um die Erde stets vor Sternen entlang, aber nur selten überfährt er einen hellen Planeten. Abends sind Mond und Saturn zunächst noch 4 Winkelgrad getrennt. Das entspricht in etwa der Dicke von 3 Fingern bei ausgestrecktem Arm. Der Mond bewegt sich pro Stunde um seinen Durchmesser voran. Somit wird der Abstand beider Gestirne nach Mitternacht immer geringer. Gegen 5.30 Uhr schiebt sich dann die obere Kante des Mondes zwischen Saturn und uns. Mit bloßem Auge geht der Planet schon vorher im hellen Mondlicht unter. Aber im Fernglas oder Teleskop ist auch die letzte Annäherung gut zu verfolgen. Besonders eindrucksvoll ist die Beobachtung bei großer Vergrößerung. Dann kann man zusehen, wie der Mondhorizont innerhalb einer Minute den Planeten und seine Ringe verschwinden lässt. Dann ist die Dynamik dieses Schauspiels direkt zu sehen. Danach versteckt sich Saturn für eine Stunde hinter dem Mond. Erst gegen 6:30 taucht er am unteren Rand wieder auf. Dann ist die Sonne bereits aufgegangen und Saturn leider nicht mehr zu sehen. Nahezu perfekt wird die Saturnbedeckung am Abend des 4. Januar nächsten Jahres. Dann schiebt sich die dünne Mondsichel vor den Ringplaneten. Und Mitteleuropa hat einen Logenplatz beim kosmischen Versteckspiel.
Den Mond hat die Raumsonde Juice, mit der wir die Sendung begonnen haben, gestern passiert. Den Saturn wird Juice aber nie erreichen, denn 2035 soll Juice planmäßig auf die Eiskruste des Jupitermondes Ganymed stürzen. Ich verabschiede mich von Ihnen, Claudia Neumeier heiße ich. Ihnen noch einen schönen Tag.